Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Hier an dieser Stelle bei Ne Dosis Wissen berichten wir ja viel über Studien, immer mal wieder. Aber wir haben jetzt mal eine Studie, die sich anschaut, wie das eigentlich alles so funktioniert, wenn man eben gerade nicht in der Studie das Medikament anwendet. Und es ist sogar noch relativ spannend, weil es geht mal wieder um die Abnehmspritzen.
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer schon ab 6 in der Früh, jeden Werktag mit einem Thema in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 2. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und jetzt nochmal Klartext. Was genau hat sich da eine Studie angeschaut? Wie gut wirken die Abnehmspritzen denn eigentlich in der Praxis? Und das wurde angeguckt an der Cleveland Clinic in Ohio, also in den USA. Und ist jetzt gerade vor erst 2 Wochen oder 3 Wochen erschienen in Obesity. Und das findet ihr natürlich auch wieder diese retrospektive Studie in unseren Shownotes verlinkt. Und natürlich haben wir auch wieder, wie immer, mit einem Experten über das Thema gesprochen. Und zwar mit Jens Aberle. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und ärztlicher Leiter des dortigen Ambulanzzentrums, Fachbereich Endokrinologie, Diabetologie, Adipositas und Lipide und kennt sich dementsprechend bestens in dem Bereich aus. Dann fehlt nur noch euer erster Kaffee des Tages und dann legen wir mal mit dem Thema los. Die Daten, die ich jetzt zum Einstieg nenne, überraschen niemanden. Das wissen wir schon lange und haben wir hier auch an dieser Stelle immer mal wieder berichtet. In Deutschland ist mehr als die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig. Da ist allerdings Adipositas als Krankheitsform schon dabei. Und jeder Fünfte hat auch eine dementsprechende Adipositas. Da gibt es ja spezielle klinische Definitionen dafür. Ähnlich häufig haben wir über die Abnehmspritzen gesprochen. Das sind die GLP-1-Rezeptoragonisten. Dazu gehören unter anderem Semaglutid und als Multiagonist das Tirzepatid. Wenn ihr zu den beiden Wirkstoffen mehr wissen möchtet, dann sucht einfach mal in unserem Podcast-Kanal. Da kommen ganz, ganz viele Folgen zu den unterschiedlichsten Studien, Nebenwirkungen, Wirkungen etc. Was in diesen Studien, meistens nämlich den Zulassungsstudien von Tirzepatid und auch Semaglutid, oft gezeigt wurde, ist, dass sie ziemlich gut wirken. Dementsprechend hatten sie auch so ein bisschen einen Hype erlebt, galten als Gamechanger oder gelten auch immer noch als Gamechanger. Es gab auch eine Vergleichsstudie, in der Tirzepatid mit Semaglutid direkt verglichen wurde. Da war Tirzepatid ein wenig überlegen in Bezug auf die Verringerung des Körpergewichts und den Taillenumfang, also der nahm natürlich auch ab. Aber was bisher immer ausgespart wurde, wie läuft's denn eigentlich mit den Abnehmspritzen außerhalb von Studien, also quasi unter realen Bedingungen? Und was tun sich da für Probleme auf? Denn, und auch das haben wir an dieser Stelle schon oft besprochen, Studienbedingungen sind ja ziemlich weit weg von realen Bedingungen und häufig kommt da eben doch was anderes raus. Deshalb jetzt also diese retrospektive Untersuchung in Obesity erschienen. Es ist eine Kohortenstudie, die nutzte elektronische Gesundheitsdaten aus einem sehr großen Gesundheitssystem in Ohio und aber auch Florida. eingeschlossen wurden die Daten von Erwachsenen, sprich also alle über 18 Jahre, die natürlich übergewichtig waren, sprich also ein BMI von mindestens 27 hatten und dazu noch eine gewichtsbezogene Komorbidität oder die adipös waren, also ein BMI über 30 hatten. Aber alle hatten keinen Typ-2-Diabetes und sie hatten alle zwischen 2021 und 23 erstmals entweder Semaglutid oder Tirzepatid erhalten. Insgesamt waren das fast 8000 Datensätze, sprich also 8000 Personen, die da inkludiert wurden und die Nachbeobachtung lief bis zu 12 Monate nach Therapiebeginn. Das ist auch übrigens so die empfohlene Therapiedauer. Ne? Wirkung stellt sich nach so um die 12 bis 14 Monate ein. Der primäre Endpunkt der Betrachtung war natürlich die prozentuale Gewichtsreduktion in den beiden Gruppen oder auch eben in den Untergruppen. Dazu kommen wir gleich noch. Und es wurden zusätzlich natürlich auch soziodemografische Daten erfasst, auch die Dosierung und eben jetzt die Untergruppen, die Abbruchzeitpunkte der Therapie, wenn denn abgebrochen wurde. Zum Beispiel früh, also nach schon 3 Monaten, spät, irgendwann zwischen 3 und 12 Monaten der Therapie oder nie. Und es stellte sich raus, 4/5 der Patientinnen und Patienten erhielten eine niedrige Erhaltungsdosis, führten die Therapie also weiter, aber das verbleibende 1/5, also 20%, brach die Therapie frühzeitig ab. Ein Drittel stieg im späteren Verlauf aus, also 30%, finde ich jetzt relativ viel. Und knapp die Hälfte, die schaffte die Behandlung komplett und führte sie durch. Die Gewichtsreduktion nach einem Jahr betrug dann im Durchschnitt 9%. Zur kleinen Erinnerung, da gibt es natürlich die zulassungsrelevanten Step-1-Studien, zum Beispiel bei Semaglutid. Da betrug die Gewichtsreduktion innerhalb eines Jahres ungefähr 15%, also deutlich mehr. War aber, wie gesagt, auch die Zulassungsstudie und ganz andere Bedingungen. Gucken wir uns jetzt aber wieder die retrospektive quasi Praxisstudie an, zeigte sich auch, wenn die Menschen das früher absetzten, dann war die Reduktion auch deutlich niedriger, dann wurde also noch weniger Gewicht verloren. Aber auch bei allen, die spät abbrachen, war diese Gewichtsreduktion nicht so ausgeprägt wie in den Zulassungsstudien. Bei Tirzepatid war die Gewichtsreduktion auch hier etwas höher als mit Semaglutid. Und dementsprechend konnte man so ein bisschen zusammenfassen, die Wahrscheinlichkeit für eine Gewichtsreduktion von mindestens 10% oder höher war gegeben oder war eben erhöht, wenn es keinen Therapieabbruch gab, wenn der Abbruch spät kam oder wenn Tirzepatid verwandt wurde, eher als Semaglutid. Und je höher die Dosis war. Was sich aber sicher zusammenfassen lässt als Ergebnis sozusagen, die durchschnittliche Gewichtsreduktion in dieser betrachteten Kohorte, also in der Praxis, war einfach geringer als in den Phase 3 Hauptstudien. Und das AutorInnen-Team mutmaßte, wahrscheinlich lag das an hier in der Praxis höheren Abbruchraten und insgesamt niedrigeren Erhaltungsdosen. Und wie ordnet das jetzt unser Experte Jens Aberle ein? Der ist ja auch direkt dran an der Praxis. Er sagte erstmal, es gibt eigentlich keine klinisch relevanten Unterschiede zwischen den beiden Medikamenten hinsichtlich der Gründe, warum abgebrochen wurde, den Abbruchquoten selbst und dem Effekt trotz eines Abbruchs. Also da würde er keinen Unterschied machen. Die Gründe für die höheren Abbruchraten jetzt in der Praxis sind aber sehr vielschichtig, das weiß er auch. Und er warf einen zusätzlichen Aspekt auf, der meistens eigentlich vergessen wird, denn er sagte, Menschen mit einer bestehenden Kostenübernahme haben einen finanziellen Vorteil gegenüber den Selbstzahlern. Das wurde jetzt hier gar nicht so rausgearbeitet. Und das spielt natürlich vor allen Dingen in den USA eine große Rolle. Da ist Wegovy sehr teuer, hier natürlich auch, aber da noch mehr. Und wenn die finanziellen Mittel nicht mehr ausreichen, dann kann das auch einfach der Grund für einen Therapieabbruch sein. Man kann es sich schlicht nicht mehr leisten. In der aktuellen Studie, also der hier, die wir betrachteten, war der Anteil der Selbstzahler gar nicht so hoch, nur 2,2%. Das dürfte also kein größeres Problem gewesen sein. Aber er wusste auch, in der klinischen Realität und in anderen Untersuchungen spielt es eine entscheidende Rolle. Einen weiteren interessanten Aspekt, warum man mit der Therapie aufhört, warf er auch ein. Denn vielleicht gibt es da ja auch eine gefühlte ausreichende Effektivität, dass eben quasi die Betroffenen sagen, so, jetzt habe ich aber auch genug abgenommen, jetzt kann ich es wieder aufhören. Medizinisch gesehen, hat er aber nochmal dran erinnert, ist der volle Effekt erst nach 12 bis 14 Monaten erreicht. Und wie können wir jetzt also einen vorzeitigen Abbruch und dementsprechend auch eine geringere Wirkung, eine geringere Abnahme durch die Abnehmspritzen vorbeugen? Er sagt, das kann man eigentlich nur verhindern durch eine gute Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen und ein vernünftiges Begleitprogramm. Sprich also Ernährungsstrategien zur besseren Verträglichkeit oder individuelle und auch nicht standardisierte Dosisschritte. Da muss man natürlich vorsichtig sein und sehr, sehr gut in Kontakt stehen mit denjenigen. Er gab auch schon mal einen kleinen Ausblick. Er sagte nämlich, aktuell gibt es eine klinische Untersuchung, wie man eine Strategie entwickeln kann, die Dosisreduktion auf einer niedrigen Erhaltungsdosis zu fahren. Also was da die richtigen Schritte sind und die richtigen Level, die die Menschen brauchen. Eine gute Vorbereitung auf die Zeit nach der Abnehmspritze, meinte er auch, wäre eben sehr wichtig. Da braucht es eine Lebensstilintervention. Klar, soll ja eigentlich auch schon während der Gabe erfolgen, sprich also Muskelaufbau, Proteinaufnahme, Ernährungsumstellung. Und dann kann, sagte Jens Aberle, eine Wiederzunahme des Gewichts zumindest reduziert oder im besten Falle ganz verhindert werden. Für die Abnehmspritzen trifft also auch das zu, was bei allen anderen Medikamenten auch häufig der Fall ist, nämlich Laborbedingungen sind nicht gleich Praxisbedingungen, Studienbedingungen sind nicht gleich Real-World-Bedingungen. Wir haben eine etwas geringere Wirkung und man muss die Gabe und auch das Ausschleichen und dann eventuell das Abbrechen und die Zeit danach einfach sehr gut begleiten, damit der Effekt möglichst groß ist. Und wenn ihr mehr zum Thema Adipositas, Abnehmspritzen und so weiter wissen möchtet, dann am besten jetzt gleich die Dosiswissen abonnieren, die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr gar nichts mehr, wenn wir darüber berichten.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.